Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Messe-Podcasts. Heute freue ich mich, Herrn Christoph Imdahl, Experte für nachhaltige Fabriksysteme und Wasserstofftechnologien am Fraunhofer Institut, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
Christoph, könntest du dich kurz vorstellen und unseren Zuhörern einen Einblick in deine Arbeit und deine Fachgebiete geben?
Sehr gerne. Also mein Name ist Christoph Imdahl. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, habe an der TU Braunschweig studiert und im Anschluss an mein Studium habe ich mich zunächst der Fabrikplanung gewidmet. Das heißt, ich habe mehrere Fabriksysteme, Produktionsumgebungen geplant und bin dann in die Promotion zu den nachhaltigen Fabriksystemen gestartet und bin jetzt seit circa 4,5 Jahren beim Fraunhofer und dort eben Gruppenleiter für nachhaltige Fabriksysteme und Wasserstofftechnologien. Wir schauen uns da mit meinem Team zusammen eigentlich zwei Fronten, zwei Schwerpunktthemen insbesondere an. Das eine ist das Thema Modellierung und Simulation, also digitale Werkzeuge, um zum einen Wasserstoffversorgungsszenarien bewerten zu können, um vor allen Dingen ersten Großabnehmern von Wasserstoff eine transparente Entscheidungsgrundlage darüber zu geben, wie der Wasserstoff zu ihnen gelangen kann, zu welchen Preisen er zu ihnen gelangen kann. Das andere Thema in der Modellierung und Simulation ist, wie kann man eigentlich Wasserstoff in Fabriksystemen nutzen, mit dem Ziel, diese CO2-neutral oder nachhaltig zu gestalten. Da unterstützen wir Unternehmen dabei, sinnvolle Transformationswege zu finden, auch Wasserstoff mit anderen Alternativtechnologien wie Batterien gegenüberzustellen und da eine Strategie für ihr Fabriksystem zu finden. Und das andere große Schwerpunktfeld, das ist das Thema Prozessentwicklung, Technologieentwicklung. Und da schauen wir uns zum einen an, wie kann man eigentlich Montageprozesse von Elektrolyse- und Brennstoffzellenstacks automatisieren und flexibilisieren. Und das andere ist, wie können wir eigentlich Materialkreisläufe schließen von Brennstoffzellensystemen? Das heißt, wie kann man benutzte Brennstoffzellensysteme demontieren und dann eben einzelne Materialien recyceln, wiederverwenden oder auch einzelne Teile wieder nutzen. Und das ist das, was wir hier am Fraunhofer machen, und ergänzend sind wir eben noch für die Forschungsaktivitäten im Wasserstoffcampus Salzgitter verantwortlich.
Wie ist denn der Stand der Dinge aktuell? Welche Anwendungsgebiete für Wasserstoff gibt es denn momentan und wie könnte sich die Technologie in Zukunft entwickeln?
Bei den Anwendungsgebieten, da gibt's jetzt mal drei große. Das ist zum einen der Stahlsektor, das ist die Chemieindustrie und das sind Mobilitätsanwendungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wird der Wasserstoff jetzt vorwiegend genutzt, in welchen von diesen Anwendungsfeldern? Und da Wasserstoff insbesondere beim Wasserstoffhochlauf, insbesondere da der grüne, also wenn ich jetzt in Zukunft von Wasserstoff häufig rede, rede ich häufig von dem grünen Wasserstoff. Also das ist der nachhaltige Wasserstoff, der aus der Wasserstoffelektrolyse kommt, wo Wasser mithilfe von erneuerbarem Strom zu Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Und den sollte man erstmal so effektiv wie möglich nutzen. Und da ist eben die Nutzung im Stahlsektor zur Dekarbonisierung der Stahlherstellung der effektivste Weg. Da lassen sich so circa 30 Tonnen CO2 pro eingesetzter Tonne Wasserstoff einsparen. Ein zweiter guter Weg wäre das Thema Chemieindustrie. Hier wird heute schon Wasserstoff verwendet. Das ist dann aber auch fast ausschließlich der graue Wasserstoff. Also da, wo beim Herstellungsprozess vom Wasserstoff auch CO2-Emissionen anfallen. Und hier hat man den Vorteil, dass wenn man hier eben diesen grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzt, man wenig bis gar keine Technologieanpassungen hat. Das heißt, man kann hier relativ aufwandsarm umswitchen zu grünem Wasserstoff und hier dekarbonisieren, CO2-Einsparungen erhalten. Und das dritte Themenfeld, was ich eben ja aufgemacht habe, sind die Mobilitätsanwendungen. Das geht hoch von, Personenkraftfahrzeugen, also Pkw, Schwerlastfahrzeugen, Zugverkehr, Luft- und Raumfahrt und Schiffsverkehr. Und um das jetzt mal so ein bisschen abzugrenzen, bei den Pkws muss man halt eben schauen, ob da Wasserstoff wirklich die beste Lösung zur Dekarbonisierung ist. Wir haben da ja auch den batterieelektrischen Antrieb. Und jetzt vielleicht mal für Deutschland gesprochen, da ist wahrscheinlich dieser batterieelektrische Pfad der vielversprechendere Dekarbonisierungspfad, aber je schwerer die Mobilitätsanwendungen werden, desto mehr Vorteile hat eben der Wasserstoff. Das sieht man eben bei Schwerlastanwendungen, beim Zugverkehr, wenn da eben Oberleitungen nicht möglich sind. Das sieht man dann eben halt auch bei der Luftfahrt oder auch beim Schiffsverkehr, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, dass man da selten den Wasserstoff direkt nutzt, sondern dann eben nochmal ein weiterverarbeitetes Produkt auf Wasserstoffbasis.
Mhm. In Zukunft soll Wasserstoff ja zu einer tragenden Säule der Energiewirtschaft werden. Noch sind wir da aber nicht. Wie ist denn der Stand der Wasserstoffwirtschaft heute?
Gute Frage. Also wenn wir uns den Stand der Wasserstoffwirtschaft heute angucken, dann gibt es ja heute schon Wasserstoff, den wir einsetzen können. Wir haben aber hauptsächlich grauen Wasserstoff, den wir heute einsetzen. Und damit verfolgen wir ja eigentlich nicht die Ziele, die wir mit dem, sag ich mal, grünen, mit dem nachhaltigen Wasserstoff verfolgen. Denn wir wollen ja einen Beitrag zu den Pariser Klimazielen leisten, global dekarbonisieren. Und deshalb muss der Anteil von diesem erneuerbaren Wasserstoff in unserem Gesamtsystem deutlich steigen. Also wenn wir heute schauen, dann haben wir 98% von dem Wasserstoff, den wir haben, der ist grau, also mit CO2-Emissionen verbunden, hergestellt. Da sehe ich halt die erste Stellschraube, wo man schauen muss, wie erhöht man den Anteil des grünen Wasserstoffs. Hier wurden ja auch von der Bundesregierung schon Ausbauziele für Elektrolyseure festgelegt. Die belaufen sich aktuell auf 10 Gigawatt Elektrolyseleistung. Allerdings werden wir mit dieser Elektrolyseleistung 2030 noch immer eine Abhängigkeit von ca. 70% von Wasserstoffimporten haben, wenn wir unseren vollständigen Wasserstoffbedarf decken müssen. Und hier werden jetzt auch Anstrengungen unternommen, beziehungsweise das ist ein Pfad, den wir stark forcieren müssen, diese Importwege von grünem Wasserstoff aufzubauen, diese Lieferketten aufzubauen und auch zu schauen, wenn der grüne Wasserstoff dann hier anlandet in Deutschland, wie kann er dann zu den unterschiedlichen Anwendungsoptionen transportiert werden.
Ja, der Wasserstoff muss ja auch zugänglich sein für die Industriezweige. Gibt es da denn spezifische Projekte, an denen ihr forscht, die auf das Thema Transportwege und Lieferketten fokussiert sind?
Ja, wir haben ganz konkret zwei Forschungsprojekte zu dem Thema. Das erste ist sogar schon abgeschlossen. Das war eine Studie aus dem Wasserstoffcampus Salzgitter, wo es im Prinzip darum ging, einmal zu schauen, zu welchem Preis kann denn Wasserstoff nach Salzgitter auch durch Importmöglichkeiten transportiert werden. Und wenn ich diese Import mal gegenüberstelle, wenn ich den Wasserstoff lokal in Salzgitter produzieren möchte, habe ich dann eigentlich mit dem lokal produzierten Wasserstoff ein wettbewerbsfähiges Produkt oder sind die Importe deutlich günstiger? Was aus dem Projekt vielleicht rausgekommen ist als schnelle Erkenntnis, die lokale Elektrolyse ist wettbewerbsfähig, insofern schon mal ein positives Signal, hier auch Elektrolysekapazitäten aufzubauen. Allerdings kommen wir natürlich von den Mengen, die wir benötigen, nicht dahin, dass wir unseren Bedarf vollständig decken können. Deshalb ist dieser Importpfad immer noch notwendig. Und das zweite Projekt, was wir haben, ist das Projekt Scale H2. Das wird vom BMBF gefördert und da geht es eben darum, deutsch-australische Wasserstofflieferketten aufzubauen. Ganz konkret mit der Firma ATCO, das ist ein australisches Unternehmen, die eine größere Elektrolyseanlage in Australien aufbaut, prüfen wir unterschiedliche Wege, Pfade, Möglichkeiten, diesen Wasserstoff hier nach Deutschland zu transportieren.
Das heißt, hier in Deutschland produzieren wir noch nicht genug erneuerbare Energien, um unseren Bedarf allein zu decken und wir werden auch langfristig davon Importen abhängig sein. Von wo, außer Australien, kommen denn diese Wasserstoffimporte?
Australien ist natürlich jetzt ganz passend, weil es zu unserem Forschungsprojekt passt, aber es ist natürlich eine sehr große Distanz von Deutschland aus. Alternativ sind natürlich all die Länder interessant, wo konstant oder zu großen Teilen günstiger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Tunesien wäre beispielsweise so ein Land, aber auch Kanada kann so ein Land sein. Auch europäische Partner wie die skandinavischen Länder kommen da in Frage. Also da hat man mehrere Möglichkeiten, Transportbeziehungen und Transportwege auch aufzubauen.
Also da, wo viel Sonne, viel Wind ist im Überfluss.
Genau, bei Kanada auch viel Wasserenergie, eine sehr gute Quelle. Aber ja, in der Regel da, wo viel Sonne und viel Wind verfügbar sind.
Mhm. Aktuell ist ja noch eine weitere Herausforderung die hohen Erzeugungskosten von grünem Wasserstoff. Wie können diese überwunden werden und welche Rolle spielt dabei eure Forschung?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Einen haben wir eben gerade natürlich auch schon diskutiert. Das ist eben der Aufbau durch diese Importrouten, dass man wirklich den Wasserstoff dort in großen Mengen produziert, wo man ihn eben halt auch günstig herstellen kann. Das ist eine Möglichkeit, den Wasserstoff günstiger zu machen. Die andere Möglichkeit ist natürlich technologisch und ich habe es im Intro so ein bisschen angesprochen. Wir forschen auch insbesondere darin, wie man die Produktionsprozesse skalieren kann. Und das ist aktuell eine Stoßrichtung. Da verspricht man sich bis 2030 auch sehr gute Fortschritte. Heißt, wenn wir aktuell davon sprechen, wie so eine Elektrolyseproduktion aussieht, dann ist das noch sehr viel Handarbeit. Und durch eine Automatisierung der Prozesse, eine Skalierung der Prozesse, kommen wir immer mehr dahin, dass die Stückkosten bei der Fertigung beispielsweise von Elektrolyseuren runtergehen und somit auch die Investitionskosten sinken, womit man eben halt dann eben den Kostenminderungseffekt hat. Man könnte jetzt auch noch das Thema des Recyclings nochmal einbringen. Dadurch, dass man eben halt auch Materialkreisläufe schließt, hat man eben auch dort die Möglichkeit, durch die Wiederverwendung von Materialien, durch die Wiederverwendung von einzelnen sogar fertigen Stack-Einheiten, also nicht Stack-Einheiten, aber vielleicht von den Bipolarplatten, also von verschiedenen Schichten, die Möglichkeit auch bei der Neuproduktion von Elektrolyseuren Energie einzusparen oder die Kosten reduzieren zu können.
Mhm. Nun seid ihr da stark am Forschen und auch die Bundesregierung fördert den Ausbau dieser Technologien. Unsere Zuhörer, die kommen ja jetzt auch aus dem Bereich der Industriewirtschaft. Wie sieht es aus? Kannst du da eine Prognose abgeben für die Zukunft? Welche Weiterentwicklungen wann industriefähig sind? Welche Lösungen wann hier auch zum Tragen kommen?
Das ist natürlich eine sehr breite Frage, weil es immer die Frage kommt, auf welche Industrielösungen. Ich würde es mal versuchen, so zu beantworten. Bezüglich dieser Importrouten haben wir uns auch die unterschiedlichen Technologien angeguckt. Wir würden jetzt mal so bewerten, es gibt ja bei den Importen ist vor allen Dingen die Frage, mit welchem Trägermedium wird der Wasserstoff nach Deutschland transportiert, weil Wasserstoff sich grundsätzlich schwierig transportieren lässt. Das liegt daran, dass man eine relativ geringe Energiedichte pro Volumen hat. Das heißt, man möchte eigentlich diese Energiedichte pro Volumen erhöhen und dann eben gespeichert mit dem Schiffstransport den Wasserstoff transportieren. Das wird bis 2030 vermutlich über die Trägerstoffe Methan, Methanol und Ammoniak realisiert werden. Da sieht es in den Technologien auch so aus, dass das sehr vielversprechend für 2030 ausgibt. Es gibt je nach Trägerstoff noch so ein, zwei Herausforderungen, sei es jetzt Skalierung von Cracking-Prozessen oder sei es der Schiffstransport, der noch höher skaliert werden muss. Aber da sieht es schon mal sehr gut aus. Auch, sag ich mal, die Technologien selber sind, sei es jetzt die Elektrolyse oder die Brennstoffzellentechnologien, haben ja schon ein relativ hohes Technologie-Readiness-Level, also sind schon einsatzfähig. Hier kommt es im Prinzip darauf an, diese Technologien jetzt auch noch in die gewünschten Kapazitäten hochzuskalieren. Also das heißt, wirklich auch mit Elektrolysen dann in diese Gigawatt-Maßstäbe reinzukommen und eben nicht nur auf niedrigen bis mittelgroßen Megawatt Leistungszahlen zu bleiben. Und vielleicht noch so eine dritte Komponente, wo wird sich das vielleicht hinentwickeln, weil wir schauen ja sehr auf das Thema Industrie, wie verändert sich der Umgang mit der Industrie, auch mit der Energie. Und was wir da für die Zukunft sehen, ist eigentlich, dass man das Thema Energie neu denken muss. Also je größer dieser Anteil an erneuerbaren Energien, auch dieser fluktuativen Energien im Energiesystem von so einer Fabrik oder von einem Industriebetrieb ist, desto mehr wird man wahrscheinlich dazu übergehen, nicht mehr isoliert, sage ich mal, innerhalb seiner eigenen Unternehmensgrenzen zu denken, sondern zumindest mal in industriellen Clustern regional verbunden zu schauen, wie kann Energie über mehrere Standorte, verschiedene Industrieunternehmen optimal genutzt werden.
Mhm. Spannend. Welche Unsicherheiten siehst du denn aktuell, die den Markthochlauf von Wasserstoff bremsen?
Wenn wir uns das Thema Markthochlauf angucken, dann gibt es insbesondere noch ein, zwei technologische, wirtschaftliche und regulatorische Unsicherheiten, die insbesondere die Unternehmen bewegen bei der Umsetzung der Transformation oder bei der Umsetzung auch von Wasserstofftechnologien in ihrem Unternehmen. Und da wäre es halt sehr gut, wenn man relativ zeitnah oder auch jetzt immer sukzessive klare Spielregeln hat, klare Richtlinien, an denen sich die Unternehmen richten können, um ihre Geschäftsmodelle ausrichten zu können. Zudem ist ein Punkt ja diese große wirtschaftliche Unsicherheit, die herrscht. Wir hatten ja angesprochen, wir wollen gerne den Anteil von grünem Wasserstoff im System erhöhen. Der grüne Wasserstoff ist nun aber mal nochmal ein gutes Stück teurer als der graue Wasserstoff. Also wenn wir vom grauen Wasserstoff reden, reden wir von Preisen von 1 bis 2 Euro das Kilogramm, beim grünen Wasserstoff eher bei 4 bis 6 Euro das Kilogramm. Und deshalb müsste es hier Anreizsysteme, auch Fördersysteme geben, die auch die Unternehmen dabei unterstützen, diesen Schritt der Transformation zu gehen, ihre Prozesse auf ja, grüne Prozesse umzurichten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist insbesondere bei Unternehmen wichtig, die am internationalen Markt konkurrieren, weil die eben auch sozusagen unter dem Druck operieren, dass ihre Produkte nicht teurer werden können und ein grünes Produkt an diesem internationalen Markt eben keinen Preisaufschlag duldet in der Hinsicht. Das wären schon mal gute Ansatzpunkte, um hier verschiedene Unsicherheiten zu nehmen und schon mal dafür zu sorgen, dass Technologien umgesetzt werden. Und wie gesagt, das ist aber schon angerissen worden mit dem 10 Gigawatt Ausbauziel. Es ist auch wichtig, dass man dafür sorgt, dass der grüne Wasserstoff hier auch in den lokalen Märkten verfügbar ist, eben auch ausreichend verfügbar ist, um diese Technologien dann, wenn sie umgesetzt sind, dann eben auch mit grünem Wasserstoff betreiben zu können.
Mhm. Und ihr unterstützt nun eben auch mit eurer Forschung den Markthochlauf, zum Beispiel indem ihr dann Empfehlungen für die Politik formuliert?
Genau, also zum Beispiel aus der Studie, die ich mal angesprochen hatte, dieses Green H2SZ, wo es ja darum ging, zu sagen, zu welchem Preis können wir eigentlich Wasserstoffimporte nach Salzgitter transportieren und zu welchem Preis können wir den Wasserstoff lokal herstellen. Aus dem Projekt ist zum einen ein ausführlicher Projektbericht entstanden, zum anderen aber auch ein Thesenpapier, wo man relativ fokussiert nachlesen kann, was die Ergebnisse der Studie sind, und dort sind eben halt auch Forderungen formuliert, die eben zu einem positiven Markthochlauf beitragen können. Das ist in gewisser Weise eine Arbeit, die wir natürlich über unsere Gruppe bei Fraunhofer leisten, aber auch, wo wir über den Wasserstoffcampus Salzgitter, das ist ein gemeinnütziger Verein, wo wir mit Partnern aus der Industrie, Politik und Forschung zusammenarbeiten, an Forschungs-, Netzwerkarbeit, Aus- und Weiterbildungskonzepten im Bereich Wasserstoffwirtschaft, wo wir solche Projekte realisieren und eben halt auch Forderungen und Empfehlungen für die Politik ableiten.
Mhm. Wenn ich und die Zuhörer jetzt sagen, ich möchte unbedingt da noch tiefer einsteigen und noch mehr nachlesen, wo kann ich denn dann diese Studie und auch eure Papiere finden?
Der Wasserstoffcampus Salzgitter hat eine eigene Homepage. Das ist erstmal die einfachste Möglichkeit, um diese Studien und Veröffentlichungen zu finden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die einfache Google-Suche genügt, um das zu finden. Wasserstoffcampus Salzgitter. Dann gelangen Sie auf die Homepage und dort gibt es die unterschiedlichsten Berichte und auch Thesenpapiere zum Nachlesen. Eine andere Möglichkeit wäre über die Homepage unseres Fraunhofer-Instituts, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, kurz IST in Braunschweig. Auch dort finden Sie unter dem Schlagwort Wasserstoff und sozusagen meine Gruppe und dann auch die Veröffentlichung.
Für die Zuhörer, die gerne mehr über deine Forschung erfahren oder vielleicht sogar mit dir und deinem Team arbeiten möchten, wie können sie dich am besten kontaktieren?
Eigentlich über die Wege, die eben schon genannt wurden. Das heißt sozusagen, wenn Sie über das Kontaktformular des Wasserstoffcampus Salzgitter oder aber auch über das Kontaktformular auf der Fraunhofer IST Homepage gehen, gelangen Sie sozusagen direkt zu mir. Ich bin nämlich für beide Themen Hauptansprechpartner. Mhm. Und eine andere Möglichkeit jetzt zum Beispiel im Rahmen der Hannover Messe, der Wasserstoffcampus Salzgitter ist auch auf der Hannover Messe vertreten. Wir haben dort einen Stand auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand für Energie und sind dort in Halle 13, Stand C61 zu finden. Dort können Sie entweder mich direkt antreffen oder einen der Kollegen aus dem Wasserstoffcampus, die Ihnen dann gerne auch weiterführende Informationen zu dem Thema geben.
Sehr schön. Ihr habt es ja nicht weit von Braunschweig nach Hannover.
Nee, die Anreise ist kurz. Deshalb, wir sind jetzt auch schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal mittlerweile dabei als Wasserstoffcampus Salzgitter auf der Hannover Messe. Und wir freuen uns auch wieder sehr auf die Austausche auf der Messe und auch auf die ein oder andere Veranstaltung während der Messewoche.
Das wird sicher spannend. Christoph, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute.
Ja, ich habe zu danken. Es war sehr spannend und auch sehr interessant.
Und an alle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.